NDR 90,3 Podcast. Eine Woche Kultur für Hamburg.
Die wichtigsten Themen der vergangenen Woche aus dem Abendjournal mit Daniel Kaiser. Hallo, und darum geht's heute. Schlechte Nachrichten aus der Kunsthalle, Millionen Minus und weniger Besucher als erwartet. Tödlicher Streit der Königinnen, Maria Stuart von Schiller im Ernst-Deutsch-Theater. Nazi-Geschichte rund um die Alster, spannende Ausstellung im Hamburger Rathaus und aufregendes Romandebüt, Mara Kassens-Preis für Sascha Mariana Salzmann. Das sind schlechte Nachrichten aus der Hamburger Kunsthalle. Weniger Besucher als erwartet und dann noch ein Minus von 1 Million Euro. In dieser Woche wurden die Zahlen vorgestellt und Anja Martini war für uns in der Kunsthalle dabei. Wie dramatisch ist es denn?
Ja, es war schon eher eine bedrückende Stimmung. Gleich zu Beginn hatte Norbert Kölle das Wort. Das ist der Geschäftsführer, also der Mann der Zahlen. Und das, was der zu sagen hatte, das klang eben nicht so gut. Ein Minus von 1 Million Euro im letzten Jahr. Nach der Renovierungsphase sei eben dieses Jahr, also das Jahr 2017, das erste gewesen, was wirklich valide Zahlen gebracht hätte, sagte Norbert Kölle.
Wir wissen also jetzt nach dem ersten Jahr nach Sanierung, wo die großen Kostenblöcke sich jetzt auftun. Das sind zum Beispiel Energie durch neue Klimatechnik, Reinigung. Wir wissen, wir haben einen großen Sicherheitsbedarf in den Sammlungen. Wir haben jetzt 13.000 Quadratmeter zu bespielen, etwas mehr als vorher. Wir haben darüber hinaus einen großen Sicherheitsbedarf im Außenbereich, der sich in den letzten Jahren auch entwickelt hat.
Offenbar nutzen nämlich Jugendliche den Museumsvorplatz, um dort abends Party zu machen. Und außerdem hatte das Museum im letzten Jahr mit mehr Besuchern geplant. Aber auch diese Rechnung ist nicht aufgegangen. Statt der erwarteten 400.000 waren es nur 340.000 Besucher.
Das ist ja eine Menge. Was will denn das Museum jetzt tun?
Eines hat das Museum schon getan. Es hat die Eintrittspreise erhöht.
Oh.
Statt bisher 12 Euro kostet der Eintritt jetzt 14 Euro. Und was die anderen Faktoren angeht, da sagte Kölle eben, dass die kostentreibenden Punkte jetzt auf den Prüfstand gestellt werden sollen.
Heißt das auch, dass jetzt nicht mehr so viel Geld für Ausstellungen zur Verfügung steht?
Nein, und genau an diesem Punkt soll nicht gespart werden. In diesem Jahr plant das Museum wieder einige neue Ausstellungen, die durchaus spannend sind. So wird es zum Beispiel eine Werkschau des englischen Malers Thomas Gainsborough geben. Noch nie, so hat es Museumsdirektor Christoph Martin Vogt gesagt, wurden seine Bilder in Deutschland gezeigt, obwohl er einer der wichtigsten europäischen Künstler des 18. Jahrhunderts eben ist.
Gainsborough hat in England in einer Zeit gearbeitet, als das Land förmlich explodiert ist, durch Innovationen, Neuentwicklungen, soziale Umbrüche. Die sind in seinem Werk zum einen sehr genau zu sehen. Was aber viel wichtiger ist, ist, dass er selbst als Maler daran teilnimmt. Er ist ein enorm innovativer Maler. Er arbeitet mit neuen Materialien, er arbeitet mit neuen Fragestellungen. Er mischt plötzlich Glas in seine Farbe, er arbeitet an einer Art frühem Kino. Da merkt man wirklich, wie da ein gärender Moment ist, den er auf brillante Weise künstlerisch nutzt.
Also eine sehenswerte Ausstellung, die beginnt am 2. März in der Kunsthalle.
Welche Rolle spielen denn die Schätze, die die Kunsthalle in den eigenen Beständen hat?
Da gibt es eine kleine Besonderheit in diesem Jahr. Eines der Bilder aus der Kunsthalle ist sozusagen Anlass für eine Ausstellung mit dem Titel Entfesselte Natur. Das Bild ist sozusagen das Hauptwerk, so könnte man es fast sagen, nämlich das Eismeer von Caspar David Friedrich. Diese sich ineinander und übereinander schiebenden Eisschollen. Ein beeindruckendes Bild. An ihm und mit vielen weiteren Bildern will die Kunsthalle dem Ursprung des Wortes Katastrophe näherkommen und zeigen, wie die Kunst mit diesem Wort umgegangen ist.
Wir halten das für einen ganz wesentlichen Beitrag zu der Diskussion heute um unsere Wahrnehmung von Politik, von Katastrophen, dass wir da mal zurückschauen, woher das eigentlich kommt und welche Spieler dabei waren, diesen Begriff der Katastrophe zu definieren.
Diese Ausstellung startet am 29. Juni. Und dann ist die Kunsthalle natürlich auch bei der 7. Triennale der Fotografie im Sommer wieder mit dabei.
Weniger Besucher, rote Zahlen und neue Ausstellungen in der Kunsthalle. Das waren Informationen von Anja Martini. Dieses Drama ist brandaktuell. Maria Stuart von Friedrich Schiller. Ein Trauerspiel aus der Zeit der Glaubenskriege im 16. Jahrhundert. Eine Welt der Spione und der Intrigen. Ganz großes Kino also. Jetzt hatte dieser Klassiker auf der Bühne des Ernst-Deutsch-Theaters Premiere. Und Peter Helling hat sie sich für uns angesehen.
Vergessen Sie Fernsehserien wie House of Cards oder Krimi-Autoren wie Stieg Larsson oder John Grisham. Der beste Thriller-Autor heißt Friedrich Schiller.
Dieser tierisch tiefe Egoismus, dieser Narzissmus, der Text wird unglaublich aktuell in den Mechanismen, die schon der Schiller damals aufgezeigt hat.
Sobald man die Puderperücken und gestelzten Gesten wegwirft, beginnt Schiller zu atmen. So wie hier. Sein Drama zeigt Unmögliches. So als wenn Sie mit einer versteckten Kamera direkt ins Büro von Donald Trump schauen würden.
Gott ist mein Zeuge, dass ich nicht für mich, nur für das Beste meines Volks gelebt.
Der Herrscher ist hier eine Herrscherin, Elisabeth. Knallrote Haare, stocksteif und prinzipienstark. Ihre größte Konkurrentin ist die Titelfigur, auch eine Königin, Maria Stuart.
In ewigem Kerker will man mich bewahren, meine Rache, meinen Rechtsanspruch mit mir verscharren, in Gefängnisnacht.
Nein, Königin.
Maria ist Katholikin, Elisabeth Protestantin. Maria beansprucht Elisabeths Thron, ist aber längst besiegt. Sie sitzt im Gefängnis. Das Todesurteil wurde gesprochen, fehlt nur noch die Unterschrift Elisabeths und ein passender Anlass. Aber den kann man schaffen. Fake News?
Wie eng dies Frauenreich die Geister hat gebunden.
Elisabeth zögert, das Todesurteil zu vollstrecken. Sie hat Skrupel. Das ist neu. Sie verkörpert eine neue Art von Macht, vernünftig, abwägend, dem Volkswillen verpflichtet, modern oder etwa doch schwächlich? Wenn halb Europa in Flammen steht, wenn Selbstmordattentäter Maria befreien wollen, vom Vatikan geschickt, dann ist Zögern gelinde gesagt Mist. Kommt einem vertraut vor?
Die Machtkämpfe, die kann man sich schon hier an der einen oder anderen Stelle auch vorstellen. Vielleicht mit etwas anderen Methoden.
Entscheidungen zu treffen, ne? Weltbewegende. Und dann Schuld auf sich zu laden und ein schlechtes Gewissen zu haben. Also alles drin, ja, allerdings.
Regisseurin Mona Kraushaar vermeidet tagesaktuelle Bezüge. Die erzählen sich von selbst. Die Bühne ist schlicht, die dominierende Farbe ist schwarz. Kaltes Neonlicht kommt von oben. Quer über den Akteuren hängen Metallstangen. Die heben sich mal, mal berühren sie fast die Köpfe. Als würden sie den Raum je nach Spannungslage verengen oder weiten. Der Hauptdarsteller ist aber hier die Sprache.
Mir hat diese Vorstellung sehr gut gefallen. Ich finde, dass sie sehr sparsam und sehr geradeaus war. Das heißt, der Text wurde so behandelt, dass ich dem Text folgen konnte.
Beide Königinnen sind Gefangene. Gefangene ihrer Zeit. Julia Richter gibt der Stuart wachsenden Fanatismus. Jele Brückner spielt Elisabeth als alterndes Mädchen, die alles richtig machen will und dabei bösartig wird. Beide wollen sie aus dem Schatten der Männer treten.
Ich bin des Lebens und des Herrschens müd.
Manchen im Publikum ist die Inszenierung zu streng.
Gegen so. Ich habe mich gefragt, warum die so steif rumlaufen müssen, warum alles im Stehen passiert. Ich hätte mir manchmal eine Handlung gewünscht, die es abhebt vom Hörspiel.
Das Bühnenbild fand ich ein bisschen sehr trist.
Ja, dieser Abend ist etwas spröde, aber dadurch wird er auch zum Thriller der Macht. Mit einem durchweg glänzenden Ensemble. Wie gesagt, vergessen Sie House of Cards.
Unser Abendjournal Theatertipp: Maria Stuart von Friedrich Schiller im Ernst-Deutsch-Theater. Rund um die Alster heißt eine neue Ausstellung, die ab jetzt in der Rathausdiele zu sehen ist. Sie zeigt, wie es im Dritten Reich am Jungfernstieg und in den angrenzenden Stadtteilen ausgesehen hat. In den noblen Villen Harvestehudes zum Beispiel, da hatten sich die Nazi-Bonzen breit gemacht. Währenddessen tanzten ganz in der Nähe Jugendliche im Alster-Pavillon zur verfemten Swing-Musik. Im Mittelpunkt der neuen Ausstellung stehen aber die Menschen, die rund um die Alster lebten und arbeiteten. Nazi-Funktionäre, Mitläufer und die, die Widerstand geleistet haben. Sven Barske berichtet.
Hamburger, lasst uns ein Hoch ausbrechen auf unsere über alles geliebte Vaterstadt, die Freie und Hansestadt Hamburg. Sieg!
Für ihre großen Massenaufmärsche benutzten die Nazis gern den Rathausmarkt, den sie schon im April 1933 in Adolf-Hitler-Platz umbenannt hatten. Dass die ganze Gegend geradezu durchtränkt ist von NS-Geschichte, zeigt die Ausstellung, die Herbert Dirks von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme zusammengestellt hat.
Wir versuchen, alle wichtigen Aspekte aus der Geschichte des Nationalsozialismus in Hamburg festzumachen an Orten rund um die Alster.
Eine Karte zeigt die Gegend westlich der Außenalster. Sie ist übersät mit unzähligen Dienststellen der NSDAP, der SS und der Wehrmacht. Die Nazis hatten sich einige der schönsten Häuser Hamburgs unter den Nagel gerissen, darunter auch das hochherrschaftliche Batschpalais. Heute kennt man das Gebäude als Sitz der Hochschule für Musik und Theater. Von 1938 bis 1945 residierte dort Reichsstatthalter Karl Kaufmann. Das Haus hatte bis zu ihrem Tod 1937 der jüdischen Bankierswitwe Emma Budge gehört.
Bitter ist natürlich zu wissen, dass in vielen dieser Gebäude vor dem jüdische Familien mal lebten. Die Familien sind aus Deutschland verdrängt worden oder sind später deportiert worden. Viele haben nicht überlebt. In diesen Villen also breiteten sich Dienststellen der NSDAP aus.
Das nördlich der Alster gelegene Barmbek dagegen war ein proletarischer Stadtteil. Am Osterbeekkanal hatte sich eine Reihe Bootsbauer angesiedelt.
Diese kleinen Betriebe wurden während des Zweiten Weltkrieges auch dazu genötigt, für die Wehrmacht Boote herzustellen, und zwar Sturmboote. Das sind kleine, flache Boote, die von der Wehrmacht benutzt wurden, um flache Gewässer zu befahren.
Überall hier mussten Zwangsarbeiter für die Kriegswirtschaft schuften. Auch bei der Kampnagel AG in Hamburg-Winterhude.
Dieses Lager Burmeister Straße war eines von sehr vielen. Auch direkt an diesen Kanälen am Osterbeekkanal gab es Posmoor Wiese, Zwangsarbeiterlager. Im Hamburger Stadtpark gab es ein Zwangsarbeiterlager in der Reitsportanlage Sprunggarten. Direkt neben dem Stadtpark gab es weitere Zwangsarbeiterlager.
Gerade in den Arbeiterbezirken wurde aber auch der Widerstand gegen die Nazis organisiert. Und es gab die Swing-Jugend, wie in allen Hamburger Stadtteilen. Während die Swings in den Elbvororten gern segeln gingen, konnten sich die aus der Mitte Hamburgs das meist nicht leisten, erzählt Lisa Herbst von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme.
Die vielleicht auch nicht die finanziellen Möglichkeiten hatten, sich ein Segelboot zu holen, die sind dann rudern gegangen.
Die Swing-Kids von der Alster fanden auch noch andere Wege, sich zu amüsieren. Sie stiegen in die Keller der Nazi-Villen ein und machten sich über die Weinvorräte her. Auch davon berichtet die Ausstellung.
Die Ausstellung rund um die Alster, Hamburger Geschichte im Nationalsozialismus, ist noch bis zum 11. Februar zu sehen, und zwar kostenlos in der Rathausdiele des Hamburger Rathauses. Und es gibt ein umfangreiches Begleitprogramm mit einer Menge Veranstaltungen. Am 1. Februar um 18 Uhr zum Beispiel, da schmeißt dann der 92-jährige Uwe Storr-Johann in der Zinsschmelze in Barmbek das Grammophon an. Und dazu erzählt er von seiner Zeit bei der Swing-Jugend im Hamburg der 30er Jahre. Erster Höhepunkt des literarischen Jahres in Hamburg ist traditionell die Vergabe des Mara-Kassens-Preises. 15.000 Euro für den ersten gedruckten Roman einer jungen Autorin, eines jungen Autors. Und gefeiert wird das Ganze im Literaturhaus. Und so haben zum Beispiel die Karrieren von Lukas Bärfuß oder Ralf Rothmann begonnen, von Clemens Meyer, von John von Düffel und. Und jetzt ist ein neuer Name auf diese renommierte Liste der Preisträger gekommen, nämlich Sascha Mariana Salzmann. Jens Büchsenmann stellt uns die 32-Jährige und ihren Roman Außer sich vor.
In Theaterkreisen ist sie längst bekannt, denn Sascha Mariana Salzmann schreibt seit 9 Jahren Stücke, preisgekrönt und mit Erfolg aufgeführt, arbeitet fest am Maxim Gorki Theater in Berlin als Dramaturgin und Autorin. Sie schreibt also für die Bühne.
Ab 17 war ich nicht mehr in der Schule, sondern am Theater. Und ich habe mich immer als Theatermensch verstanden. Wenn Leute mich gefragt haben, wo ich herkomme, habe ich immer gesagt, aus dem Theater. Und dann kam halt Schreiben aus mir raus. Und logischerweise waren es dann Dialoge.
Im Roman ist das anders. Eine neue Erfahrung für die bühnenerprobte Autorin.
Theater kann auch manchmal so irgendwie so ein Postulat sein, was ein bisschen anstrengend ist und behauptet, für ganz viele zu sprechen. Und im Roman hatte ich immer das Gefühl, die Poesie kann eine ganz eigene Aussage treffen. Und das wusste ich vorher. Und danach habe ich gesucht für diesen Stoff.
Indem es um eine Familie in Russland geht, Juden, denen man die Heimat nicht gönnt, die nach Deutschland emigrieren. Und um ein Zwillingspaar geht es, Alissa und Anton, die sich weit über die Konventionen hinaus lieben und im Istanbul der Gezi-Park Tumulte verlieren.
Ich meine, ich bin mit Romanen groß geworden. Auch wenn ich im Theater gearbeitet habe, gelesen habe ich Romane. Und ich glaube, ich habe in Romanen immer die Wahrheit gefunden, die ich draußen gesucht habe. Also eine subjektive Wahrheit. Ein Roman hat eine zwingende Wahrheit eines Erzählers, einer Erzählerin.
Mit denen Sascha Mariana Salzmann virtuos umgeht. Für einen ersten Roman ist das bemerkenswert. Die Kritiken sind überragend. Der Roman Außer sich war sogar für den Deutschen Buchpreis nominiert. Aber was ist ihr Geheimnis? Vielleicht ihre Biografie. Geboren in Wolgograd, aufgewachsen in Moskau, abwechselnd in Berlin und Istanbul lebend, fließend Russisch und Deutsch sprechend, Türkisch auch, dazu ein hautnah erlebtes Migrantenschicksal. Erzählen ist für Sascha Mariana Salzmann kreative Selbsterfahrung.
Anhalten, nachdenken. Und dann reinfühlen, weil Schreiben einfach so ein Prozess ist, der verlangt einem persönlich sehr viel ab. Und dann müsst ihr graben, weil Schreiben so ein Zwiebelnschälen ist.
Bei dem immer neue Schichten frei werden. In Moskau oder Istanbul eher nicht möglich, etwa über Geschlechterrollen offen zu sprechen, nicht zu wissen, ob man Mann oder Frau ist und beides auszuprobieren. In Berlin oder hier in Hamburg geht das.
Ich bin genderfluid, das heißt, ich weiß nicht, wie es ist, sich einem Geschlecht zugehörig zu fühlen. Mir sind klare Zuordnungen zuwider. Ich halte sie für Humbug und deswegen auch alle Grenzen austeste in diesem Roman, weil ich glaube, dieses Gefühl zwischen den Geschlechtern, zwischen Kulturen zu stehen, einfach sehr bezeichnend ist für die Zeit, in der wir leben. Und dass das möglich ist, darüber zu sprechen, ohne gleich in eine Irrenanstalt eingewiesen zu werden, ist ein Fortschritt. Es ist ein kleiner Fortschritt, aber den nehme ich.
Also ein stark von der eigenen Biografie geprägter Roman, von eigenen Zweifeln an Heimat, Geschlecht und Sprache. Die Suche danach ist selten so packend, so anrührend und ja, ganz einfach toll und mitreißend erzählt worden, wie in diesem Buch.
Und das heißt Außer sich. Der Roman ist im Surkamp Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Und das war unsere Kulturwoche Kompakt, heute mit Daniel Kaiser. Tschüss.
Noch mehr Kultur gibt es täglich bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.